ARD. SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Katja Heinen.
Ich begrüße ganz herzlich einen Mann, den viele sicher durch seine Bücher kennen. Lars Ahmed hat in 17 Jahren 17 Bücher verfasst. Davon sind 14 auf der Spiegel-Bestsellerliste gelandet. Seine Biografie über Bushido ist bis heute eine der meistverkauften Musikerbiografien Deutschlands. Die Verfilmung seines Buches Dieses bescheuerte Herz, einer der erfolgreichsten Kinofilme. Außerdem ist er gefragter Speaker und steht als Live-Coach auf der Bühne. Herzlich willkommen, Lars Ahmed.
Guten Morgen.
Ich habe dich gerade in einer Art und Weise vorgestellt, wie sie eigentlich dem, was du in deinem aktuellen Buch Coming Home schreibst, komplett zuwiderläuft. Weil du ja gerade sagst, wir müssen aufhören, uns so sehr durch unsere äußeren Erfolge zu definieren. Wie würdest du dich denn selbst vorstellen, wenn du einfach nur kurz sagen würdest, was dir im Leben wichtig ist?
Also ich würde vielleicht sagen, mein Name ist Lars und ich bin auf der Suche nach dem, was zählt im Leben und ich versuche mein Bestes, um das herauszufinden.
Und in deinem Buch Coming Home geht es ja auch darum, dass man seine Bestimmung finden sollte, also dass man wirklich machen und auch erreichen will. Was wäre deine Bestimmung?
Ich habe, als meine Mutter gestorben ist, so mein ganzes Leben auf den Prüfstand gestellt und habe versucht herauszufinden, ist dieser Weg, den ich gehe, ist das überhaupt meiner und was ist überhaupt wichtig im Leben und mache ich noch das, weswegen ich hier bin, und habe dann irgendwann festgestellt, ja genau, diese Bücher zu schreiben, die ich schreibe, ist die Art und Weise, mich auszudrücken. Und ich glaube, im Kern geht es darum, im Leben etwas zu finden, wie man sich mitteilen kann, wie man etwas geben kann von sich. Der eine schreibt ein Buch, die andere wird Tischler, Radiomoderatorin, Lehrerin. Aber herauszufinden, was ist das, was ich wirklich bin, ist der Kern von einem guten Leben und von einem Gefühl von am Ende eines Lebens, ja, ich habe dieses Leben nicht vergeudet.
Und du hattest ja auch erst gesagt, dass du erstmal eine Pause machen wolltest, keine Bücher schreiben wolltest, ja, vor Coming Home. Dann ist deine Mutter gestorben und du hast dieses Buch dann doch geschrieben. Weil du gemerkt hast, ich muss das machen, das ist meine Art, mich auszudrücken? Oder was hat dich dazu gebracht?
Das Buch war meine Therapie, das war meine Trauerbewältigungsstrategie, weil ich eigentlich gemerkt habe, dass, also Schreiben ist sowieso für jeden Menschen gut, Dankbarkeitstagebuch, aufzuschreiben, was kann ich gut, was war heute schön im Leben, ist ja die beste Form von, ja, sich erden. Und ich habe einfach all meine Gedanken aufgeschrieben, all meine Sehnsüchte, Wünsche. Ich war einfach ganz ehrlich und habe alles aus meinem System rausgelassen, was durch den Tod meiner Mutter ja von unten, vom Unterbewusstsein nach oben gekommen ist. Und habe dann festgestellt, es hilft mir. Und das ist eben die Art und Weise, wie ich seit jetzt 15 Jahren durchs Leben gehe. Ich beobachte Dinge, schreibe sie auf, ganz unterschiedlich. Mal mit einem Musiker, mal mit einem Arzt, mal mit einem todkranken Kind, mal sind es meine eigenen Gedanken. Und da habe ich auch erkannt, das ist ein Geschenk. Und damit möchte ich nicht aufhören.
Lass uns mal über die Situation sprechen, in der du warst, als klar war, deine Mutter hat Krebs und nicht mehr lange zu leben. Wie sah deine private und berufliche Situation damals aus?
Ich war auf dem Höhepunkt meiner Karriere, kann ich so sagen. Ich war zum ersten Mal auf Tour. Ich stand in Wien auf der Bühne. Es war ein ganz besonderer Tag für mich. Mein letztes Buch, Imagine, ist in Österreich auf Platz 1 eingestiegen in die Buchcharts. Das habe ich kurz vor meinem Auftritt erfahren. Es war mein erster Auftritt der neuen Tour, ausverkauft. Ich bin auf die Bühne gegangen, 5 Minuten Standing Ovations, bevor ich irgendwas gesagt habe. Und ich dachte so, krass, so ist es also, auf einer großen Bühne zu stehen. Und Wahnsinn, dann haben die Leute gelacht, wo sie lachen sollten. Und ich war da, wo ich sein wollte.
Auf Wolke 7, ja.
Auf Wolke 7. Und dann Halbzeit und ich gehe von der Bühne runter, gehe in meinen Backstage, trink was, schaue auf mein Handy und lese eine Nachricht meiner Mutter. Chemotherapie schlägt nicht an, der Krebs hat gestreut, scheiße. Dann sitze ich da, mir laufen die Tränen, völlig überfordert, auf der einen Seite total voller Adrenalin, auf der anderen Seite Chaos im Kopf. Und dann kommt der Tourmanager rein und sagt, Lars, du musst in 2 Minuten wieder auf die Bühne gehen. Hm. da habe ich so richtig realisiert, okay, jetzt geht's ans Eingemachte.
Da zerreißt es einfach. Ne?
Da zerreißt es ein. Genau. Und das war der Auftakt meiner Tour. Und dann bin ich wieder auf die Bühne, habe meine Show gemacht, keiner hat was gemerkt. Und dann am Abend oder in der Nacht ins Hotel, völlig fertig, geweint, am nächsten Tag zur nächsten Stadt. Und dann immer von Off-Day ins Krankenhaus, vom Krankenhaus auf die nächste Bühne, Bühne, Krankenhaus, Mama telefonieren und so. Das war die Phase. Und da habe ich gemerkt, eigentlich ist fast alles, wonach wir hier streben im Leben, nicht so entscheidend. Also alles, wofür wir unsere ganze Energie investieren, was wir reinsetzen mit Selbsterfüllung und wir wollen ein neues Auto und wir wollen das, wir wollen Dinge im Außen erreichen. In dem Augenblick, in dem du so eine Nachricht bekommst, hat es alles keinen Wert mehr. Und dann hat für mich mal wieder so ein Prozess angeboren, mich zu fragen, was ist denn wirklich wichtig im Leben? Was zählt und was machen wir den ganzen Tag eigentlich, um das zu erreichen, um das zu erkennen, was wirklich zählt im Leben? Und dann habe ich, als die Tour vorbei war, dann ja, saß ich fast jeden Tag am Bett meiner Mutter und habe dann versucht, mit ihr über uns zu reden, über das Leben zu reden und musste dann feststellen, dass sie nicht reden wollte.
Du nennst sie Meisterin der Verdrängung in deinem Buch. Das war so ihr Lebensthema. Ne? Sie ist immer in Arbeit geflohen letztlich. Sie war eine der ersten Frauen, die wirklich erfolgreich an der Börse waren. Hat auch ihre Familie, also dich und deinen Bruder und euren Vater, als ihr noch relativ klein wart, verlassen dafür, für diesen Job. Und ist einfach in Arbeit geflohen. Und du hast dann in diesem Krankenhaus Situationen erlebt, von denen ich dachte, um Gottes Willen. Also du bist 3 Stunden mit dem Auto hingefahren, um sie zu sehen. Und dann sagte sie, oh, jetzt habe ich aber in einer halben Stunde einen Videocall. Eine Konferenz dauert 1,5 Stunden. Setz dich doch einfach mal runter ins Café und danach kannst du ja wieder hochkommen.
Ja, so war meine Mutter. Sie hat ihr Leben lang verdrängt. Und so ist sie dann am Ende auch gestorben. Es gibt ja diesen wahren Satz, die Menschen sterben, wie sie gelebt haben. Wenn du dein Leben lang verdrängst, wenn du das, was mal aufgearbeitet werden müsste, wenn du das nicht machst, dann willst du auch den Tod nicht aufarbeiten oder wahrhaben, dich damit auseinandersetzen. Und sie hat bis zum Schluss es verdrängt und das war für mich ganz schlimm, weil ich so viele Fragen hatte. Ich wollte so viel wissen, ich wollte reden über all das, was ich noch sagen wollte, was ich gern hören wollte und sie hat sich einfach total verweigert. Und
aber hast du sie, ich meine, ich finde es sehr ungeheuer schwierig mit jemand, der im Sterben liegt, dieses Thema offen anzusprechen, mit dem drüber zu sprechen. Hast du sie denn offen damit konfrontiert, hast du gesagt, Mama, du wirst sterben?
Ja.
Und sie hat dann wie reagiert?
Ich habe ja mal ein Buch darüber geschrieben mit dem Professor Sven Gottschling, Palliativmediziner.
Den wir übrigens auch schon als Gastenleute hatten, ein toller Mensch, ja.
Super toller Mensch und super empathisch und der auch Dinge total gut erklären kann, die eigentlich nicht zu verstehen sind. Und ich habe ihr das Buch mitgebracht und habe gesagt, Mama, lies das mal. Und dann hat sie das angeguckt und hat gesagt, das ist nichts für mich, brauche ich nicht. Sie wollte einfach nicht reden und ich habe erst viel, viel später verstanden, warum? Als ich nämlich Biografiearbeit gemacht habe, recherchiert habe, wer war denn meine Mutter eigentlich? Und welche Glaubenssätze hatte sie und wie ist sie aufgewachsen und so weiter? Und da habe ich dann zum ersten Mal verstanden, okay, sie hat ihr ganzes Leben lang diesen Schmerz in sich gehabt und wollte diese eine Tür am Ende ihres Lebens nicht mehr aufmachen.
Lass uns noch mal auf die Verdrängungstaktiken deiner Mutter zu sprechen kommen. Du hattest, als klar war, dass sie sterben muss, hast du nicht nur versucht, mit ihr darüber zu sprechen, sondern du hast, als du gemerkt hast, es geht nicht, ihr eine Liste gegeben mit Fragen und hast gesagt, bitte beantworte mir einfach, was da drauf steht, dass ich nicht so ohne Antworten darauf zurückbleibe. Was für Fragen standen da zum Beispiel drauf?
Also ich habe einen ganz langen Brief geschrieben und habe ihr versucht auch zu erklären, dass es hier nicht darum geht, zu verurteilen oder dass es jetzt geht jetzt nicht mehr um Wertung, sondern es geht nur ums Verstehen. Und ich hätte so gerne gewusst, wie war das eigentlich, das erste Jahr mit mir, als du schwanger warst und dann das Kind und dann ich auf die Welt gekommen bin. Wie war das eigentlich, als du entschieden hast zu gehen? Wie war das, als du gemerkt hast, dieses Leben hier in dieser Familie ist nichts mehr für mich, ich muss was anderes machen? Was war dein schönster Moment mit mir? Wie ist es eigentlich zu sterben? Wie ist es alt zu werden? Was hast du zu bedauern? Würdest du heute nochmal Dinge anders machen? Wenn ja, welche? Solche Fragen. Und gibt es ein Geheimnis, das du noch nie jemandem erzählt hast? Also zum Teil auch durchaus Fragen, die jetzt gar nicht so tief sind.
Ich finde die schon alle ziemlich tief.
Also aus meiner Sicht, gut, klar. Oder an welchen Ort würdest du gerne nochmal reisen? Gibt es etwas, was du noch nicht gesagt hast, was du gerne sagen möchtest? Was möchtest du, was andere über dich denken nach dem Tod? Solche Fragen.
Aber sie hat quasi gar nicht drauf reagiert. Und ihre Antwort, auch auf diesen Brief nicht.
Genau, und ihre Antwort war, ich habe ihr den Brief gegeben, weil ich dachte, vielleicht ist das Medium ein besseres, als darüber zu reden. Und ich gab ihn ihr und bin dann gegangen. Und am nächsten Tag kam ich zurück ins Krankenhaus. Und sie hat den ganzen Tag, als ich da war, nicht darüber gesprochen. Und als ich dann schon auf dem Weg nach draußen war, sagte sie, ich habe den Brief gelesen. Und ich stelle die Tasche wieder runter, ziehe meine Jacke wieder aus. Und dann sagte sie den Einsatz, den sie immer gesagt hat, es ist schon alles gut.
Okay, ich will nicht drüber sprechen.
Genau, ich will nicht drüber sprechen. Und da habe ich gemerkt, okay, ich habe es jetzt so oft versucht und auf die verschiedensten Weisen versucht. Irgendwann ist auch nicht mehr die Zeit zu reden. Jetzt ist für mich als Sohn, jetzt sehe ich meine Aufgabe, einfach nur noch da zu sein und ihr dann auch diesen Druck zu nehmen, was sagen zu müssen.
Ja, aber das ist natürlich trotzdem nicht einfach, weil du wolltest ja gerne für dich die Antworten haben. Du schreibst in dem Buch einen sehr klugen Satz, wie ich finde, nämlich du kannst niemanden retten, der nicht gerettet werden will, auch nicht deine Eltern. Ich finde das eine wichtige Erkenntnis, weil viele versuchen das ja, ja, und scheitern daran und es kostet ganz viel unnötige Energie.
Es ist nicht die Aufgabe von uns Kindern, unsere Eltern zu retten. Deswegen sind wir nicht hier. Und wir machen oft das Problem, dass wir eine Situation wie den nahenden Tod eines geliebten Menschen aus unseren Augen sehen, mit unserer Glaubenssatzbrille, wie wir die Welt sehen, wie wir es machen würden. Und können dann aber nicht verstehen, dass ein anderer Mensch die Dinge ganz anders machen würde. Ganz einfach, weil der andere Mensch einen anderen Blick auf seine Welt hat, anders aufgewachsen ist, andere Glaubenssätze hat, andere Wahrheiten hat. Und das ist die größtmögliche Herausforderung, in so einer Ausnahmesituation zu verstehen, okay, ich respektiere, dass du, in meinem Fall, liebe Mama, die Dinge anders machst, obwohl ich persönlich sie mit meinem Kind überhaupt nicht so machen würde und es sogar verurteilen würde. Aber es ist in Ordnung, weil es ist dein Leben und nicht mein Leben.
Du hast dich nach dem Tod deiner Mutter nochmal ganz intensiv mit ihrer Biografie auseinandergesetzt. Wie erklärst du es dir, dass es für deine Mutter so schwer war, sich selbst mit ihren Problemen auseinanderzusetzen, dass es für sie immer nur die Flucht in die Arbeit gab?
Meine Mutter ist in Husum auf die Welt gekommen, an der Nordsee, in einem vertriebenen Lager. Also ihre Eltern, meine Großeltern, kamen aus Schlesien und sind wie Millionen andere auch damals in Deutschland in Lagern erstmal gesammelt worden und von da weiter verteilt worden. Und so sahen die ersten Jahre meiner Mutter aus, in bitterer Armut. Die hatten nichts und damals ging es um meine Großeltern, nicht darum, wie können wir unserer Tochter, also meiner Mutter, so viel Liebe wie möglich geben, sondern da ging es ums Überleben.
Ja. Wie kriegen wir was zu essen?
Wie kriegen wir was zu essen? Und alles andere ist nicht relevant. Und so ist meine Mutter aufgewachsen. Dann sind sie irgendwann nach Baden-Württemberg verteilt worden. Sie kam nach Bietigheim-Bissingen. Und damals war das so, dass Heimatvertriebene, die wurden zwangsverteilt in Familien. Das heißt, muss man sich vorstellen, es kommt der Bürgermeister und sagt, Du hast ein großes Haus, da hast du Platz.
Bei dir wird jemand einquartiert,
genau. Bei dir kommt jemand rein und du hast keine Chance, Nein zu sagen. Das heißt, auch da war sie nicht willkommen. Das heißt, zuerst ist die Erfahrung, Liebe ist immer schwer. Dann, ich bin nicht willkommen. Dann auf der Straße wurde sie angeguckt, du bist ja keine von uns. Beim Bäcker, du bist keine von uns. In der Schule musste sie von den Lehrern sich anhören, auch später noch, als sie Abitur gemacht hat. Carla, verstehst du uns überhaupt? Und das heißt, in ihrer Wahrnehmung war alles schwer. Keine Liebe, keine Zugehörigkeit, keine Anerkennung. Und dann war sie die Erste, die aus ihrer Familie Abitur gemacht hat. Sie hat für sich dann entschieden wohl, mit Leistung kommst du weiter im Leben. Leistung ist das Einzige, was mich hier rausholt. Hm. Ist der einzige Wert. Und dann wird sie schwanger.
Mit 20 ganz
mit 20,
früh.
Ne? Ganz hm. früh. Hm. Ohne finanziellen Background in der damaligen Zeit. Wir reden von den 70er Jahren. Das war eine völlig andere Welt als heute, vor allem als Frau.
Ja, und vor allen Dingen auch eine andere Welt, wie sie sich für sich vorgestellt hat.
Ne? Genau.
Sie hatte eigentlich gesagt, ich will Karriere machen, was sie ja auch tatsächlich gemacht hat. Und nicht nur Karriere, sondern du hast auf der Beerdigung deiner Mutter Menschen aus ganz Europa kennengelernt, die dir eine ganz andere Facette deiner Mutter aufgezeigt haben, nämlich welche?
Ja, da kamen Frauen aus ganz Europa, von der Banco d'Italia oder von anderen Banken, die gesagt haben, sag mal, weißt du eigentlich, was deine Mutter für uns Frauen gemacht hat? Und ich so, nee. Deine Mutter war die Erste, die am Tisch saß, wo nur Männer saßen, in der Finanzwelt. Und das war schwer. Und meine Mutter hat aber gesagt, ich gehöre hierhin. Ich lasse mir doch von den Männern nicht meinen Traum kaputt machen. Und das hat sie zu uns immer gesagt, zu uns Frauen. Ihr gehört dahin, kämpft für euch, lasst es euch nicht bieten. Auch die Sprache und wie die Männer halt so sind, Patriarchat und vor allem im Finanzbereich. Gebt nicht auf. Und dann sagte sie zu mir, deine Mutter hat zu uns immer gesagt, ihr dürft nicht aufgeben. Und da habe ich Gänsehaut bekommen, weil mein Lebensmotto, aufgeben ist keine Option, lautet. Ich wusste aber nicht, dass meine Mutter letztlich das Gleiche auch gesagt hat. Und da habe ich verstanden, okay, es gibt nie nur die eine Wahrheit. Es gibt so viele Wahrheiten auf die gleiche Situation. Je nach Perspektive ändert sich die Wahrheit. Und jede Entscheidung, die du triffst im Leben, hat einen Preis. Mhm. Und meine Mutter hat eben ihren Preis gezahlt. Und da habe ich verstanden, ja, es gibt mehr als den eigenen Blick. Mhm. Und da konnte ich dann auch durch das Verstehen auch verzeihen, eben auch, weil ich wusste, wo meine Mutter hergekommen ist, wie sie aufgewachsen ist, welchen Schmerz sie nie loslassen konnte. Und dass ihr einziger Ausweg eben der war, zu arbeiten, weil dort konnte sie was bewirken. Dort war sie wer, da war ihr Name, hatte Gewicht. Dort konnte sie was verändern. Alles andere, Familie, Beziehungen, Privates, das war eigentlich eher störend für sie. Und als ich das verstanden habe, dass sie es nie gegen uns Kinder gemacht hat, sondern sie hat es immer nur für sich gemacht, weil sie es nicht anders wusste, da konnte ich dann loslassen.
Und diese Erkenntnis, es gibt über jeden Menschen, über alles verschiedene Wahrheiten, das hängt wirklich von der Perspektive ab, mit der man drauf oder auf diesen Menschen blickt, die ist ja ist ganz wichtig auch für andere Situationen. Ich finde, du machst in deinem Buch einen sehr lebenspraktischen Vorschlag. Du schreibst nämlich, wenn wir felsenfest der Meinung sind, in einer Angelegenheit oder was einen Menschen betrifft, die absolute Wahrheit zu kennen, dann sollte man sich immer die Frage stellen, würde ich mein Leben drauf verwenden? Was passiert, wenn man sich diese Frage stellt?
Ja, wenn man ehrlich ist, gibt es nicht die eine Lösung für alles und die eine Wahrheit. Und wenn man da wirklich, wirklich, wirklich ehrlich ist und man sagt, nein, ich würde mein Leben nicht darauf verwetten.
Auf was würde man sein Leben schon verwetten?
Genau.
Ne?
Dann entsteht nämlich so ein kleiner Raum. Und in dem Raum ist Verständigung möglich, ist Frieden möglich, ist aufeinander zugehen möglich und auch da gibt's Lösungen. Und wenn man diesen Raum öffnet, dann passiert ganz oft was Magisches.
Du hast ja nach dem Tod deiner Mutter eine Auszeit genommen, bist alleine nach Kreta geflogen, hast in einem kleinen Dorf gewohnt. Was hast du dir davon erhofft, von dieser Auszeit?
Klarheit, Ruhe und Antworten auf die Fragen, die ja, ich mir gewünscht hätte, dass sie von meiner Mutter kommen, aber dann musste ich sie selbst finden und einfach ja Klarheit und einen Ort zu haben, wo ich nichts muss, sondern wo ich einfach da sein kann und die Energie spüren kann und dann schauen kann, ja, was passiert.
Und es ist auch gelungen. Du bist ja als veränderter Mensch wieder zurückgefahren.
Ja, es war ist immer noch ein fantastischer Ort. Es ist ein kleines Dorf im Norden, abseits der Touristenströme, ist auch gar nicht so leicht zu finden. Und 150 Einwohner, so ein kleines Fischerdörfchen. Und ja, da war ich und habe auch so die Menschen dort beobachtet, die im Kern ein ganz einfaches Leben führen. Und da ist mir auch mal wieder klar geworden, wahrscheinlich sind diese Menschen hier glücklicher als wir hier in den Großstädten, die viel mehr Luxus und viel mehr Annehmlichkeiten haben, aber auch viel gestresster sind und viel, ja, nicht mehr den Bezug haben zur Natur und zu dem, was ja im Kern wirklich zählt im Leben. Und da sich zu unterhalten mit den alten Menschen, wie sie leben, das hat mich schon sehr inspiriert. Und dann natürlich, klar, Kreta, Griechenland, die alten Götter, so der Spirit von diesen alten Weisheiten. Ich bin ein großer Fan der Stoiker und wie sie da auf das Leben geblickt haben, das hat mir schon viel gegeben.
Du hast dann 10 Orientierungshilfen für ein gutes Leben formuliert, für dein Buch, das du ja an deine Leser, an deine Fans, muss man ja sagen, du hast ja ganz viele Fans weitergegeben hast. Lass uns mal über einige davon sprechen. Folge der Freude, nicht dem Geld, schreibst du zum Beispiel. Das klingt erstmal gut. Auf der anderen Seite finde ich, ist es nicht Luxusdenken von jemandem, der genug auf dem Konto hat. Denn wenn man finanzielle Sorgen hat, ist es auch verdammt schwer, glücklich zu sein. Also wenn man wirklich Sorgen hat.
Ich glaube, das ist ein Trugschluss. Ich glaube, wenn du Dinge aus der Freude heraus machst, wirst du immer besser sein als jemand, der es wegen des Geldes wegen macht. Und deswegen wirst du dann auch mehr Geld verdienen als jemand, der es nur aus dem reinen ja, Mangeldenken hat. Ich muss jetzt Geld verdienen. Ich glaube, im Leben, wenn du, sagen wir es mal so, ist jetzt vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen hart. Ein Scheißjob, der dir Bauchschmerzen macht, auf den du keine Lust hast, der dir aber deine Miete bezahlt, den wirst du immer finden. Also versuch es doch, herauszufinden, was in dir steckt und dein Leben zu verbringen. Du kannst ja immer wieder zurückgehen zu diesem einen Job, auf den du überhaupt keine Lust hast. Aber es nie zu versuchen, aus Angst, es könnte nicht klappen, in dem Bewusstsein, wie krass es ist, am Leben zu sein und was für ein Wunder es ist, am Leben zu sein, das ist meine Herangehensweise. Also versuche es wenigstens.
Nächste Orientierungshilfe in deinem 10-Punkte-Plan, suche Liebe, nicht Verliebtheit. Und da sprichst du aus eigener Erfahrung. Du hast nämlich lange, ja eher Affären und kurzfristige Beziehungen gehabt, wo das Prickeln, die Verliebtheit im Vordergrund stand. Und dann hast du deine Frau und Mutter eurer Tochter Anahita auf eine mehr als ungewöhnliche Weise kennengelernt, durch eine Facebook-Nachricht, die sie dir geschrieben hat. Vielleicht kannst du das mal kurz erzählen. Das ist eine irre Geschichte, finde ich.
Ja. Ich habe ein ganzes Buch darüber geschrieben. Where is the Love heißt das. Ja, sie hat mir eine Facebook-Nachricht geschrieben und ich lese normalerweise meine Facebook-Nachrichten nicht. Es würde jetzt zu lange dauern, das zu erklären, aber ich check diese App einfach nicht. Und deswegen, wer mir schreiben will, sollte das bei Instagram machen, nicht bei Facebook. Und dann irgendwann saß ich in meiner Berliner Wohnung, mir war langweilig und ich scrolle, warum auch immer, durch meine Facebook-Nachrichten und random klicke ich eine Nachricht an. Und das war dann von ihr. Und sie schrieb mir dann, ja, hallo Lars, so eine Nachricht, also wirklich ewig lang. Ich weiß gar nicht, warum ich dir schreibe. Meine Cousine meinte, du sprichst so Sachen aus, die ich auch denke. ich habe die Schnauze voll von Männern und erzählte mir erstmal so seitenweise, was alles schlimm an den ganzen Männern ist. Und aber ich möchte einmal in meinem Leben echte Liebe empfinden und dieses Liebe All-In spüren. Und meine Cousine meinte, du wärst genau der Richtige dafür. Hast du Lust dazu, ein halbes Jahr lang mit mir dieses Experiment zu wagen? Und ich dachte so, was ist das denn? Und dann habe ich mir ihre Fotos angeschaut und das war aber auch nicht so mein, ich sag jetzt mal, Beuteschema damals, hat mich jetzt optisch jetzt nicht so angesprochen. Hab die Nachricht wieder weggelegt. Am nächsten Tag habe ich so gedacht, nach dem Aufstehen, wer schreibt mir eigentlich so eine Nachricht? Bin wieder auf diese Nachrichten, habe es mir nochmal durchgelesen und habe dann gesagt, weißt du, ein halbes Jahr habe ich keine Zeit für. Mein Terminkalender ist einfach total voll. Aber was hältst du von einem Wochenende? Und dann ging das so ein bisschen hin und her und dann haben wir uns darauf geeinigt und dann haben wir gesagt, okay, was passiert, wenn sich zwei Menschen, die sich nicht kennen, für ein Wochenende in ein Hotelzimmer einsperren, in Anführungsstrichen, keinen Kontakt zur Außenwelt haben, also kein Fernsehen, kein Handy, einfach zwei Fremde treffen sich und reden miteinander. Die einzige Bedingung ist 100%ige Ehrlichkeit und nicht dieses Schauspiel, wenn man sich kennenlernt, wenn wir beeindrucken und so. Also das ist die Bedingung, kein Blabla, direkt in die Tiefe. Und das haben wir dann gemacht und dann sind wir beide nach Köln gefahren und sie aus Hanau, ich aus Berlin und haben uns dann da gesehen und dann dachte ich mir, mein erster Gedanke war, krass, alles, was ich über diese Frau dachte, von ihren Fotos, stimmt nicht. Und so haben wir uns kennengelernt, das heißt, diese Verliebtheitsphase hatten wir nicht. Wir sind direkt in die Liebe gesprungen.
Wie schön. Mache Dankbarkeit zu deinem Lebensmotto. Das gehört ebenfalls zu deinem 10-Punkte-Plan für ein gelingendes Leben. Wobei du das nochmal konkretisierst und sagst, sei dankbar für all die Probleme, die du nicht hast. Vielleicht kannst du es mal kurz erklären.
Also ein Blick in die Nachrichten dieser Welt ist eigentlich die Antwort. Also was für ein Geschenk und Glück, für das wir ja nichts können. Jetzt in diesem Augenblick zum Beispiel hier zu sitzen, in Deutschland geboren zu sein, in dieser Zeit überhaupt geboren zu werden als Mensch. Wenn man sich mal überlegt, dass die Wahrscheinlichkeit geboren zu werden 1 zu 800 Trilliarden ist. Also quasi unmöglich. Es ist wahrscheinlicher, dass du 6-mal nacheinander im Lotto gewinnst, mit allen Zusatzzahlen, als Mensch geboren zu werden. Das heißt, es ist ein Wunder, dass wir hier alle sitzen. Und dann sitzen wir auch noch in Deutschland, in einem der sichersten Länder der Welt. Uns geht's gut. Wir haben einen vollen Kühlschrank. Wir haben ein Dach über dem Kopf. Das mal wieder zu sehen und zu sagen, okay, es ist nicht selbstverständlich, auch in einer Demokratie zu wohnen, zu leben, das wieder zu sehen und zu sagen, okay, ich erkenne meine Probleme an, aber mit einer neuen Sicht sind 8 von diesen 10 Problemen lösbar, sofort. Und jetzt gehe ich zu den 2 und nutze meine Energie, um das zu lösen. Aber bin erstmal dankbar dafür, überhaupt diese Probleme haben zu dürfen, weil ich bin am Leben.
Mich darum kümmern zu dürfen. Das ist ein Blick, finde ich, den wir oft nicht haben. Wir sehen ja gerade in Deutschland vieles sehr negativ. Das ist ja auch eines unserer Probleme, dass wir irgendwie uns die Zukunft immer dramatischer ausmalen, als sie vielleicht ist. Ne?
Wir leben halt in einem Land des Superwohlstands. Und jedenfalls sind wir so aufgewachsen. Und also ich zumindest, ich bin jetzt 47 Jahre alt, meine Generation. Und das mal wieder zu sehen, dass es einfach nicht selbstverständlich ist, dass die wenigsten Menschen so leben wie wir, weltweit. Und wenn man das wirklich versteht, dann verschwinden ganz viele Probleme.
Und einen positiveren Blick in die Zukunft bekommt man auch durch einen anderen Trick, den du gerne anwendest, nämlich den Satzanfang, besteht die Möglichkeit, im Sinne von besteht die Möglichkeit, dass meine Geschichte ein gutes Ende nimmt. Wie wendest du das an?
Im Alltag zum Beispiel, du bist in einem Restaurant und du findest nichts auf der Karte. Und anstatt irgendwas zu wählen, dann fragst du einfach, entschuldigen Sie, besteht die Möglichkeit, dass Sie mir eine Pasta machen? Einfach fragen. Besteht die Möglichkeit im Hotel, dass ich ein besseres Zimmer bekomme? Besteht die Möglichkeit, dass es eine andere Antwort gibt, als die, die ich mir selbst bereits gegeben habe? In allen Lebenslagen. Besteht die Möglichkeit im Flugzeug, dass Sie mich upgraden? Ich habe gesehen, da vorne ist noch ein Platz frei. Besteht die Möglichkeit, dass ich mehr Geld verdienen kann im Gespräch mit deinem Chef, mit deiner Chefin? Also Dinge zu machen, ohne etwas zu fordern, aber einfach mal zu fragen.
Wie oft kriegst du da positive Antworten?
Fast immer. Wenn du das nämlich mit einem Lächeln machst, mit einem offenen Herzen machst, mit einer guten Energie machst, dann helfen die Menschen dir auch. Weil sie sehen, ah, okay, da kommuniziert jemand, der ist freundlich, der will eigentlich gar nichts von mir. Er fragt einfach nur, ob ich ihm helfen kann. Und wir Menschen wollen anderen Menschen helfen. Instinktiv. Nicht alle und nicht jedem, aber öfter, als man glaubt.
Also muss ich einfach auch trauen, ne? Dieses besteht die Möglichkeit zu fragen.
Genau, ich habe ja mein Buch Dieses bescheuerte Herz mit Daniel, dem herzkranken Jungen, der hat mir damals gesagt, weißt du Lars, da ging es darum, ob man jemanden ansprechen soll auf der Straße. Er hatte ein Mädchen gesehen, 15 oder 14, und er hat gesagt, Lars, die spreche ich jetzt an. Und ich so, echt, das machst du? Ja, das mache ich. Und dann hat er das gemacht und dann war ganz aufgeregt und hat auch ihre Nummer bekommen. Und dann am Ende habe ich zu ihm gesagt, weißt du, Daniel, was du gerade gemacht hast? Du hast etwas gemacht, was sich 99% der Erwachsenen nicht trauen würden. Dann guckt er mich so an und sagt, verstehe ich nicht. Die ist doch nur jetzt da. Und wenn du nicht fragst, heißt die Antwort immer nein. Mhm. Aber wenn du fragst, besteht immer die Möglichkeit für ein Ja. Und nur darum geht's.
Ja, die Möglichkeit ist auf jeden Fall deutlich höher, als wenn wir gar nicht fragen.
So ist das.
Ein Tipp, den du Menschen weitergibst, ist, sucht euch jedes Jahr ein Misogi-Moment oder wie man immer das auch nennen soll, weil du einfach sagst, das waren für mich die schönsten und wertvollsten Momente meines Lebens, diese Misogi-Momente. Was bitte ist Misogi?
Das sind Dinge, die größer sind als man selbst.
Es kommt aus dem Japanischen, glaube ich.
Kommt aus dem Japanischen, genau. Und da sagen die Krieger oder die Mönche, du musst immer etwas haben, womit man sich beschäftigt und an der Aufgabe du wachsen kannst. Mhm. Und das muss etwas sein, wo du ein bisschen Angst vor hast, weil es größer ist als du selbst. Zum Beispiel, wenn du sagst, du gehst gerne spazieren, dann könnte so ein Misogi-Moment sein, ich möchte mal auf den Berg klettern. Das könnte auch sowas sein wie, ich möchte mal ein Buch schreiben. Ich möchte meinen Körper formen, so wie ich ihn gerne hätte. Also etwas, was schwer ist. Es muss schwer sein, weil nur wenn etwas schwer ist, wächst du in deiner Persönlichkeit. Das ist die Idee hinter Misogi.
Und du hast wirklich sehr spannende Misogi-Momente erlebt. Das fing an nach deinem Abi. Da bist du nach London gegangen, ohne Geld, ohne Job und ohne Wohnung. Mit welchem Ziel?
Ja, ich wollte herausfinden, wer ich bin. Und ich habe mich immer für Musik interessiert und ich wollte gerne in einem Plattenladen arbeiten. Und ich wollte irgendwie rein in diese Musikwelt. Und da hat mein Vater gesagt, ja, ist ja schön, dass du das willst, aber dann möchte das doch gerne mal woanders als bei uns zu Hause. Und die Musikhauptstadt Nummer 1 war damals New York. Es war zu weit und zu teuer. Und dann dachte ich, na gut, gehe ich nach London. Ist nicht so weit, ist fast so teuer. Und dann bin ich einfach hingefahren und bin durch jeden Plattenladen gelaufen, den ich gesehen habe. Und habe da angeklopft und habe gesagt, ja, ich bin der Lars aus Deutschland, habt ihr einen Job für mich? Und natürlich hatte niemand einen Job für mich. Aber irgendwann hat einer ja gesagt. Tower Records am Piccadilly Circus. Und dann haben die gesagt, ja, du kannst dir anfangen in der Soul and Dance Department. Und dann habe ich fast 2 Jahre da gearbeitet. Und das war die schönste Zeit.
Hast viele Musiker kennengelernt.
Ich habe viele Musiker, Musikerinnen kennengelernt, DJs. Ich habe vor allem viel über mich herausgefunden, sich zurechtzufinden in einem anderen Land, in einer anderen Sprache, eine Wohnung zu finden. oder damals ein Zimmer ganz weit draußen, weil das das Einzige war, was man bezahlen konnte, sowas wie eine Steuererklärung zu machen. Also wirklich sich zurechtzufinden in einem völlig anderen Land, ohne Freunde, ohne Sicherheitsnetz und ohne jemanden um Rat fragen zu können.
Aber dafür mit der Musik jeden Tag umgeben, genau, die du so geliebt hast. Eine weitere solche Misogi-Erfahrung in deinem Leben war dein Jahr mit dem Rapper Bushido. Wie hattet ihr euch kennengelernt?
Ich habe damals beim Radio gearbeitet, bei Radio Fritz in Berlin, und habe immer schon so ein bisschen geschrieben, nebenbei, also Interviews geführt. Und dann hat die Süddeutsche Zeitung gefragt, ja, Lars, da gibt es so einen aufstrebenden Rapper, der dreht ein Musikvideo in Berlin. Hast du Lust, den zu begleiten, 2-3 Tage und daraus eine Reportage zu schreiben? Habe ich gesagt, ja, ich mache das. Und dann war ich 2 Tage mit Bushido unterwegs, mit seiner Entourage unterwegs durch Berlin und habe dann aufgeschrieben, was ich gesehen habe. Und das hat allen gut gefallen, auch Bushido, weil er damals gesagt hat, zum ersten Mal ist da jemand, der mich versteht. Also der versteht, was ich sage und der ohne Vorurteile kommt. Und dann, wenig später, hat er mich gefragt, sag mal Lars, könntest du dir vorstellen, meine Biografie zu schreiben? Und dann habe ich gesagt, habe ich noch nie gemacht. Aber wie schon Pippi Langstrumpf gesagt hat, das kann ich nicht. Oder das habe ich noch nie gemacht, deswegen bin ich mir 100% sicher, dass ich das gut kann. Und ich habe mir gedacht, was soll schon passieren? Einfach mal ausprobieren. Und dann habe ich dieses Buch so geschrieben, wie ich es als Fan selbst gerne gelesen hätte.
Ja, und es wurde eine der erfolgreichsten deutschen Musikbiografien. Nicht ganz unriskant, eine andere Misogi-Erfahrung von dir. Du warst in Rio de Janeiro, hast einen Sommer in den gefährlichsten Favelas der Stadt gelebt, inklusive dem Erlebnis, meine Pistole an die Schläfe gehalten zu bekommen. Wie kommt man auf so eine Idee?
Eigentlich gar nicht. Ich saß in Berlin in einer Phase, ich nenne das Wohlstandsdepressiv. Also ich hatte eigentlich alles im Außen, konnte von meinem Schreiben schon leben, hatte eine tolle Wohnung, Kühlschrank war voll. Aber je mehr ich im Außen hatte, desto leerer wurde ich im Innen. Und dann aus dem Nichts kam diese Nachricht. Lars, hast du, hier ist der Berno. Ich schreibe dir aus Rio de Janeiro. Ich habe dein Buch gelesen, Rock Your Life mit den Scorpions. Das ist ins Portugiesische übersetzt worden. Das hat mir meine Frau mitgebracht. Ich bin riesen Scorpions-Fan, war seit 10 Jahren nicht mehr in Deutschland. Ich wollte mal einen Gruß da lassen. Und mit dem habe ich mich dann so ein bisschen unterhalten über Facebook. Da habe ich noch Facebook-Nachrichten gelesen. Und dann habe ich zu ihm gemeint, sag mal, kann ich dich mal besuchen kommen? Und dann meinte er, ja, kannst kommen. Und dann bin ich rübergeflogen und dann hat er gesagt, ja, wir haben jetzt ein Problem, wir wurden aus der Wohnung rausgeschmissen, weil die Mieten werden teuer, das war ein Jahr vor der Fußball-Weltmeisterschaft, wir ziehen jetzt in die Favela, also entweder du kommst mit oder du fliegst zurück. Und dann bin ich mit und dann sind wir in die Favela, die eben noch nicht befriedet war von der Polizei und wo Drogenbanden noch das Sagen hatten. Und da habe ich in eine ganz andere Welt geblickt. Und da habe ich dann auch mal wieder gesehen, was es heißt, in Deutschland zu wohnen. Stichwort Dankbarkeit für all das, was wir hier haben, was wir aber nicht mehr sehen, weil wir glauben, es ist selbstverständlich.
SWR1, Leute, mit dem Bestseller, Autor und Coach Lars Ahmed. Wir hatten gerade über diverse Misogi-Erfahrungen gesprochen. Eine war ja natürlich auch deine bekannteste vermutlich mit dem 15-jährigen herzkranken Jungen Daniel, der im Hospiz war, mit dem du eine Bucketlist zusammen erstellt hast. Und die Dinge, die drauf standen, habt ihr quasi gemeinsam abgearbeitet. Bekannt wurde das, weil dieses Buch eben verfilmt wurde und einer der erfolgreichsten deutschen Kinofilme wurde. Dieses bescheuerte Herz. Was hat dir diese Erfahrung mit Daniel für dein eigenes Leben gebracht?
Ja, zum Beispiel dieser Satz, sei dankbar für all die Probleme, die du nicht hast. Hm. Also als ich Daniel kennengelernt habe, war er 15. Ich kam gerade aus Rio de Janeiro zurück und wollte eigentlich ein Buch schreiben über meine Erfahrungen dort. Und dann traf ich eine Frau, die ich mal bei einer Charity-Geschichte kennengelernt hatte, und sie schrieb mir und sagte, Lars, ich bin gerade in Berlin. Ich werde ausgezeichnet vom Bundespräsidenten für meine ehrenamtliche Tätigkeit im Kinderhospiz. Habe gerade einen Bambi gewonnen für meine Tätigkeit. Möchte niemanden sehen, aber mit dir möchte ich mich gerne mal unterhalten. Und dann haben wir uns getroffen und dann habe ich ihr so ein bisschen von meiner Sinnsuche erzählt, die ich in den Favelas nicht gefunden habe. Und dann sagte sie, ja, also wenn du mal so richtig down to earth kommen willst, dann besuch uns doch mal im Kinderhospiz. Da ist gerade ein Junge bei uns ganz neu, Daniel, 15. Halbes Herz, schon 10 Operationen hinter sich. Schwierige Familienkonstellation. Kann ohne Tabletten nicht mehr aufs Klo gehen. 20 Tabletten jeden Tag. Herzleistung bei 20%. Keine hohe Lebenserwartung. Die Ärzte sagen, wenn er noch einmal Geburtstag feiert, hat er Glück. Der sitzt im Prinzip in seinem Zimmer und wartet auf seinen Tod. Keine Freunde. Geh den doch mal besuchen. Und dann bin ich nach Hamburg gefahren, stand da mit meiner Tasche vorm Kinderhospiz und dann sieht mich dieser Junge, 15, der aber aussah durch all seine Krankheiten wie 11. Mit seinen Sommersprossen im Gesicht und seiner Zahnlücke. Ich habe auch Sommersprossen im Sommer, ich habe auch eine Zahnlücke. Mit seinen roten Haaren, die ich auch mal hatte, als ich noch Haare hatte, auf dem Kopf. Dann guckt er mich an, rennt auf mich zu, springt auf mich drauf und sagt, endlich bist du da.
Krass.
Und dann stand ich da, völlig unvorbereitet. Und die Krankenschwestern im Hintergrund gucken und er hängt dann an mir. Und dann sagt er so völlig selbstverständlich, okay, und jetzt zeige ich dir mal hier, wie es im Kinderhospiz ist. Blieb mir von der Wand stehen mit Fotos. Ja, die Kinder, die sind alle schon gestorben. Auf der Beerdigung war ich und auf der und auf der. Da war ich letzte Woche. Und dann gehen wir weiter 3 Schritte, sehen die andere Wand und da waren nur so 4, 5 Fotos. Ja, und die Kinder, die leben noch. Und da ist auch mein Bild. Und wenn ich denn tot bin, hängen sie mein Bild von der Wand an die Wand.
Wahnsinn.
So, jetzt hast du das auch gesehen, weiter geht's. Für ihn völlig normal, für mich erstmal so, okay, krass. Die Lebenswelt eines 15-jährigen Jungen. Und ich kann mein Glück nicht sehen? Was ist mit mir eigentlich falsch? Und dann habe ich ihn begleitet und habe dann irgendwann zu ihm gesagt, weißt du was? Ich kann dich nicht gesund machen. Bin kein Arzt. Bin vielleicht das Gegenteil eines Arztes, sehr unvernünftig. Wie man sehen konnte durch meine Rio-Reise. Aber was ich gut kann, ist Blödsinn. Das machen, was so ein 15-Jähriger gerne machen möchte. Und dann haben wir die Bucketlist geschrieben. Ich habe gesagt, ich gehe nicht, ich bleibe. Und wir machen das so lange, bis wir das geschafft haben. 25 Punkte. Und dann ein Jahr später waren wir fertig mit diesen Punkten. An seinem 16. Geburtstag stehen.
Oh, und er hat immer noch gelebt, ne?
Ja, wir haben eine Feier gemacht. Ich habe ihm eine große Party organisiert mit allem Möglichen, mit Feuerwerk und so weiter. Mitten in Hamburg, Polizei kam. Also so das volle Programm. Wenn dann richtig. Und dann stehen wir da und schauen in den Nachthimmel. Und dann sagt Daniel zu mir, ich bin jetzt 16. Ich habe das jetzt geschafft, was wir wollten. Aber ich will noch nicht sterben. Und dann sage ich, dann mach's einfach nicht. Wir machen jetzt so lange weiter bis zum bitteren Ende. Und dann sagt er, du bleibst mein großer Bruder bis zum bitteren Ende. Ich so, ja, Deal. Daniel ist heute 27 und lebt immer noch. Herzleistung unter 10%, aber er lebt noch. Und da habe ich gelernt, was es bedeutet, sich auf etwas zu freuen. Diese Lebensenergie wieder zum Leben zu erwecken. Und das ist ganz, ganz entscheidend, wenn du immer so ein bisschen Hoffnung am Horizont hast. Das ist alles, was du brauchst. Du brauchst nur ein bisschen Hoffnung. Mhm. Und dann jeden Tag dankbar sein, heute darf ich es neu probieren.
Lars, ich freue mich jetzt auch drauf, dich nämlich zu überraschen, weil ich dachte, ich weiß jetzt nicht, ob du dir schon eine Misogi-Erfahrung vorgenommen hast, aber in deinem Buch sind auffallend häufig so Vorbilder aus dem Sportbereich und Tennisspiele auch aufgetaucht. Ja. Und ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich habe beim Buchverlag nachgefragt, ob du Tennis spielst. Sie sagten nein. Weiß nicht, stimmt's? Spielst du?
Ich habe als Kind viel Tennis gespielt. Ich war sogar mal im Verein. Und du wirst es nicht glauben, ich habe im Sommer immer wieder, als ich am Tennisplatz vorbeigelaufen bin, so gedacht, ich würde so gerne wieder anfangen, Tennis zu spielen.
Na, siehst du, super, weil ich habe dir einen Tennis-Home-Trainer gekauft. Kannst du im Garten, Garten anwenden oder irgendwie auf der Straße, wie auch immer, auch mit deiner Tochter gerne zusammen. Angeblich soll man damit schon in kurzer Zeit riesen Fortschritte erzielen, aber es kommt ja vor allen Dingen auf den Spaß dabei an. Aber so wie ich dich kenne, sehen wir uns in Wimbledon wieder, würde ich sagen.
Mega, vielen, vielen Dank.
Der ist hier in der Tasche drin, ich gebe dir den einfach mal rüber, muss mir Wasser einfüllen und dann kann man super damit spielen. Ich danke dir, dass du hier wirst, wünsche dir viel Spaß bei der neuen Misogi-Erfahrung Tennis.
Dankeschön.
Und wünsche dir alles Gute.
Für dich auch, danke.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute, jede Woche neu auf swr1.de, in der SWR 1 App und überall, wo es Podcasts gibt.